Und zur heutigen Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis wieder zu einem Beitrag von den Legionären Christi, genauer von einem Fortbildungstag im Noviziat der Legionäre Christi, der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Heute hören wir Pater Nikolaus Kleemeyer. Bei einem Fortbildungstag sprach er über das geistliche Wachstum. Der Gläubige strebt ja danach, sich immer mehr mit Gott zu vereinen. Das ist das Ziel des geistlichen Lebens, die innige Vereinigung mit Gott, dass die immer mehr gelingt. Und wenn der Mensch dann innerlich im Gebet wächst, im Tugendleben wächst, stellt sich die Frage, was da die Gesetze und Grundlagen für ein solches geistliches Wachstum sind. Etwa die Frage, was jetzt die Glaubenswahrheiten, die wir zum Beispiel aus dem Katechismus kennen, was diese Glaubenswahrheiten eigentlich für das Gebet bedeuten. Wir machen da ja gerne mal auch einen Unterschied und sagen, naja, das eine sind halt diese Glaubenswahrheiten, dieses Katechismuswissen und das andere ist dann aber das Gebet und meistens wird dann das Gebet auch gesagt, das ist eigentlich das Eigentliche und Wesentliche und da kommt dann halt so ein Katechismuswissen dazu. Aber wenn man es mal genauer betrachtet, eigentlich muss das ja was miteinander zu tun haben. Warum sonst sollte die Kirche so darauf insistieren, dass wir diese Glaubenswahrheiten, die sie uns zu glauben vorlegt, bejahen, wenn sie nicht relevant wären für unsere innige Vereinigung mit Gott? Darum geht's heute hauptsächlich in diesem ersten Vortrag, den wir hören, diesem ersten Vortragsmitschnitt von diesem Fortbildungstag im Haus der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Hören Sie also nun Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi, das geistliche Wachstum. Pater Nikolaus Kleemeyer.
Erstmal natürlich herzlich willkommen jetzt zu dieser Fortbildungsreihe. Es ist kein Einkehrtag, das heißt, machen Sie sich darauf gefasst, dass wir jetzt heute vieles erlernen werden. Es geht darum, wirklich eine Fortbildung zu geben, das heißt, ein bisschen ein Katechismusunterricht, aber ein bisschen in die Tiefe gehend. Und heute sprechen wir eben, gehen wir einen weiteren Schritt, nicht? Und habe mich sehr inspirieren lassen von der Struktur her in einem Buch, das heißt Ich will Gott schauen, von Maria Eugène Grialou. Das ist, wie Sie sehen, ein sehr umfangreiches Buch, sehr intensives Buch, auch gegründet ein bisschen auf der Spiritualität der Karmeliter und ein Buch, das eben sehr detailliert die verschiedenen Aspekte, Tugenden, Elemente, Schwierigkeiten und auch den Wachstum im Gebet in der Gottesbeziehung versucht zu erklären. Und wir haben das natürlich ein bisschen auch angereichert dann mit anderen Elementen, nicht? Das heißt, das Thema, das wir heute besprechen werden, sind, wie ich hier hingeschrieben habe, die Grundlagen des Gebetes. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, zu sagen, was ist denn der Ausgangspunkt, das Ziel und die Grundlage des Gebetslebens, nicht? Konkret heißt das, wir werden heute über einige Tugenden sprechen, die uns helfen in der Beziehung zu Gott. Okay? Das offizielle Thema ist geistliches Wachstum, Unterscheidung der Geister, Selbstkenntnis, grundlegende Tugenden für das Wachstum, Demut, Selbsthingabe und Stille. Aber ich habe es ein bisschen verändert. Das heißt, wenn Sie unbedingt das hören wollen, dann können Sie jetzt auch wieder gehen. Nein, ich habe jetzt eben als Thema ausgewählt, zu sagen, wir wollen einmal im ersten und das als Grundidee verstehen, tiefer verstehen, was es bedeutet, dass Gott in unserer Seele wohnt. Nicht? Die sogenannte Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit in unserer Seele. Ich habe eben hier geschrieben, es ist der Ausgangspunkt, das Ziel und die Grundlage des Gebetes. Wenn wir verstehen das Gebet als den menschlichen Akt, der versucht, in Einheit mit Gott zu treten, dann ist es erstmal wichtig zu verstehen, was bedeutet denn eins zu sein mit Gott? Und auf was bauen wir denn auf? Weil wir oft sehen Gott und die Einheit mit Gott als ein Ziel und manchmal so ein bisschen als ein unerreichbares Ziel. Nicht? Ich möchte versuchen, möglichst vereint mit Gott zu leben, aber das ist ein Ziel, das irgendwie nicht zu erreichen ist und das macht mir irgendwie das Leben schwer. Aber in dieser Fortbildung wollen wir ein bisschen sehen, was hat denn Gott schon in uns bewirkt und was bedeutet es denn, dass Gott wirklich in uns wohnt? Und wir sprechen eben über diese folgenden Themen. Einmal das erste Thema ist die Frage der Glaubenswahrheiten und unsere Beziehung zu Gott. Was möchte ich da ein bisschen überbringen? Und das ist Folgendes. Wir haben hier zum Beispiel sowas wie den Katechismus der katholischen Kirche, der voll ist von Glaubenswahrheiten. Und Sie selber kennen ihn und haben ihn sicherlich auch in Teilen gelesen und wissen, jede einzelne Nummer hat einen unglaublichen Reichtum an Glaubenswahrheiten. Aber was oft passiert ist, dass wir sagen, gut, das ist schon recht nett für den Katechismusunterricht. Und dann gibt es vielleicht mal eine Fortbildung, nicht? Und in dieser Fortbildung lernt man vielleicht ein bisschen mehr kennen. Aber wenn ich dann ins Gebet gehe und mit Gott spreche, dann nehme ich halt lieber, zum Beispiel, ich weiß nicht, den Gebetsschatz vom Pfarrer Weigel oder andere Gebetshilfen, weil ich merke, das hilft mir eigentlich dann doch eher im Gebet. Was ich in diesem ersten Thema ein bisschen zeigen möchte und eben auch motivieren möchte, ist, dass wir auch lernen, dass unsere Glaubensinhalte eben wesentlich sind, auch für unsere Beziehung mit Gott. Und dass unsere Beziehung mit Gott sich eigentlich hauptsächlich auf den Glaubensinhalten aufbaut. Und wie man das dann eben versuchen kann, konkret auch zu leben im Alltag. Was bedeutet es? Wie kann ich mal eine Nummer nehmen vom Katechismus und das eben auch vertiefen? Und was bedeutet das auch für mein konkretes Leben in Beziehung mit Gott? Das wird hoffentlich ein eher kürzerer Punkt. Danach möchte ich in ein Thema einsteigen, welches sehr interessant ist. Und zwar, was bedeutet das, dieser übernatürliche Organismus? Das heißt, wir haben ein Leib und der hat einen biologischen Organismus. Das heißt, ein Innenleben und das funktioniert mehr oder weniger. Okay? Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber auch im Übernatürlichen gibt es sowas. Nicht? Gott hat uns eben auch im Übernatürlichen sowas wie innere Organe gegeben, innere Abläufe in unserer Seele, die uns eben helfen sollen, Gott besser zu kennen und vereinter mit ihm zu leben. Und da möchte ich eben hineinsteigen in diesen übernatürlichen Organismus und den ein bisschen erklären. Okay? Und das ist sehr spannend. Wenigstens finde ich sehr spannend. Dann aus diesem zweiten Thema heraus entwickelt sich dann ein bisschen eine Anwendung auf ganz konkrete Tugenden. Und da habe ich eben einige Tugenden herausgesucht, die eben grundlegend sind für ein gutes Gebetsleben. Okay? Ganz konkret, welche Tugenden werden das sein? Natürlich die göttlichen Tugenden, das ist das Einmaleins unseres übernatürlichen Lebens. Aber dann auch die Stille und die Demut. Noch zwei andere, die wir auch kurz anschneiden werden. Und viertens, das ist ein Thema, das ein sehr schönes Thema, der gute Jesus. In diesem Buch von Grialou gibt es eben ein Kapitel ganz am Anfang und das wird eben genannt der gute Jesus. Was ist die Idee dahinter? Ganz kurz, Heilige Therese von Avila sagt, in unserem ganzen geistlichen Leben, nicht, welches viele Herausforderungen auch mit sich bringt und auch viele verschiedene Gebetsarten mit sich bringt, wir haben das liturgische Gebet, die Eucharistiefeier, die Beichte, wir haben die Anbetung, wir haben den Lobpreis, der heutzutage auch immer weiter vorankommt, wir haben vielleicht auch mal die Meditation, man nimmt einen Absatz und meditiert den, man denkt über ihn nach, man hat das mündliche Gebet, nicht? Man nimmt sowas wie den Gebetsschatz und nimmt ein Gebet daraus und betet. In all diesen verschiedenen Arten des Gebetes, die wir täglich oder wöchentlich beten, muss es eine Konstante geben. Und das ist eben die ganz persönliche Beziehung zu Christus. Nicht? Und das werden wir ein bisschen vertiefen. Was bedeutet das? Nicht? Was bedeutet es, dass in jedem Moment und in jeder Art des Gebetes es immer diese ganz persönliche Beziehung zu Christus gibt, diesen persönlichen Dialog mit Christus?
Willkommen zurück im Katechismus bei Radio Horeb, sagt Gregor Dornis. Wir sind heute wieder in Neuötting-Alzgern im Noviziat der Legionäre Christi. Dort finden ja immer Fortbildungstage, Einkehrtage statt. Heute hören wir den Mitschnitt von einem Fortbildungstag, der dort angeboten wird für alle Interessierten. Geistliches Wachstum, Glaubenswahrheiten und meine Beziehung zu Gott, darum geht es heute. Wir hören den Mitschnitt eines Vortrags von Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi, den er bei diesem Tag gehalten hat. Meine Beziehung zu Christus, meine Beziehung zu Gott, Christus in meine Seele zu lassen, das ist sowieso nicht so ganz einfach. Und zweitens ist das auch nicht einfach nur eine einfache, in Anführungszeichen einfache, meditative Aufgabe, sondern das ist, jetzt sage ich mal das böse Wort, eine ganzheitliche Aufgabe. Und was genau das alles noch mit einschließt, das hören wir nun weiter im zweiten Teil dieses Vortrages von Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi, gehalten bei einem Fortbildungstag in Neuötting-Alzgern. Dort steht ein großes Haus der Legionäre Christi, das für alle offen ist. Geistliches Wachstum, Glaubenswahrheiten und meine Beziehung zu Gott. Hören Sie nun weiter, Pater Nikolaus Kleemeyer.
Glaubenswahrheiten und unsere Beziehung zu Gott. Um was geht es da? Wie gesagt, ich habe gesagt, dass wir in der katholischen Kirche und im Christentum im Allgemeinen natürlich schon sehr inhaltslastig sind. Das heißt, wir haben wirklich viele Glaubensinhalte, nicht? Wenn Sie mal ein bisschen die Bibliotheken der Theologie durchgehen, ich weiß nicht, zum Beispiel war ich eine Zeit lang in der Bibliothek von der Gregoriana, einer großen Universität in Rom, nicht? Und das ist eine Monster-Universität. Die haben, glaube ich, an die 90.000 oder vielleicht sogar 900.000, ich glaube 900.000 wahrscheinlich, Bücher und hauptsächlich Theologie und Philosophie. Das heißt, es wurde unglaublich viel geschrieben über die Glaubensinhalte. Die Frage ist jetzt zu sagen, wie können diese Glaubensinhalte, die wir selber ja auch kennen zum Teil und auch versuchen zu vertiefen, wie können die uns eben auch in der Beziehung zu Gott helfen? Okay? Die heilige Edith Stein hat einen sehr schönen Gedanken am Anfang von einem Buch, das Kreuzeswissenschaft heißt. Und da spricht sie eben über die sogenannte Sachlichkeit. Sachlichkeit im Sinne von eine Person, die die Realität, die Wirklichkeit so sieht, wie sie ist. Nicht? Wir kennen das ja oft. Manchmal kennen wir Leute, wo wir sagen, das sind sehr sachliche Leute, nicht? Sehr nüchtern. Nicht? Wenn ich ein Problem habe und vielleicht manchmal mit den Gefühlen ein bisschen durcheinander bin und dann auch nicht mehr so klar sehe, dann gehe ich vielleicht zu einer Person, die sachlich ist. Nicht? Die Dinge anschaut und sagt, so sind die Dinge. Wir sollten mal die Dinge wieder in einer gewissen Sachlichkeit anschauen und das hilft mir in gewissem Sinne wieder ruhig zu werden. Und die heilige Edith Stein sagt, es gibt drei Typen von Sachlichkeit. Nicht? Es gibt drei Personen oder Arten von Personen, die eine gewisse Sachlichkeit haben. Die erste Art der Person oder die erste Person sind die Kinder. Die Kinder haben eine gewisse Sachlichkeit. Was möchte man damit sagen? Wenn man einem kleinen Kind sagt, dass das heilige Christkind die Geschenke bringt, dann sagt das Kind, ja, das ist so. Nicht? Das Kind baut noch keinen Filter ein zwischen dem, was es sieht und hört und was es innerlich aufnimmt. Und deswegen sind Kinder in der Kindheit besonders empfänglich, aber auch besonders sensibel, weil sie eben noch nicht diesen Filter oft des Verstandes haben, der auch mal dann einen Unterschied macht zwischen dem, was ich aufnehme oder nicht. Das ist wie ein bisschen mit dem Essen. Und bei Kindern passiert es auch mit dem Essen, nicht? Sie essen alles, auch ein Plastikstück. Okay? Wir lernen dann irgendwann, nein, man muss auch mal einen Filter setzen und sagen, das kann ich essen und das kann ich nicht essen. Nicht? Und wir lernen das eben auch in unserem Bezug mit den Mitmenschen und mit der Umwelt. Nicht? Dass wir lernen, es gibt Dinge in unserem Leben, die lasse ich zu mir und andere Dinge, die lasse ich nicht zu mir. Das Kind hat eine gewisse Sachlichkeit im Sinne, dass es alles aufnimmt. Mit ungeschwächter Kraft und Lebendigkeit und mit hemmungsfreier Unbefangenheit, nicht? Und das macht ja oft dann auch das macht's ja auch sehr schön dann mit Kindern, nicht? Weil man sagt, die haben etwas so Direktes, okay? Das ist so ein bisschen die erste Sachlichkeit, nicht? Die erste Art, wie man sich in Verbindung setzen kann mit der Umwelt, eben wie Kinder. Die zweite Sachlichkeit ist die der Künstler. Nicht? Auch Künstler haben eine besondere Art, mit der Umwelt in Verbindung zu treten. Die Künstler haben eben auch eine Eindrucksfähigkeit, das heißt, die haben eine Fähigkeit, einen Eindruck zu empfangen, aber oft eben in einem bestimmten Wertebereich. Das bedeutet, unter einem bestimmten Aspekt, den sie besonders herausheben. Okay? Es gibt einen modernen Künstler, der ist Pierre Mordet. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausgesprochen ist. Und er sagt eben, ich möchte an die Wahrheit so nah heran wie möglich herantreten. Okay? Ich möchte an die Wahrheit so nahe wie möglich herantreten. An die Wahrheit, das heißt, an die Sachen außerhalb von mir. Und deswegen abstrahiere ich alles, bis ich zu den grundlegenden Eigenschaften der Objekte vorstöße. Was möchte er damit sagen? Er möchte damit sagen, wenn ich etwas anschaue, zum Beispiel die Natur, dann versuche ich alles beiseite zu legen, okay, was ablenken könnte, bis ich zu dem Wesen von der Sache selber komme, nicht? Und eine Frucht von dem ist bei ihm dieses Bild zum Beispiel, okay, das ist ein moderner Künstler, okay? Dieses Bild das Bild hat den Titel New York City, okay? Und jetzt überlegen Sie sich, was er damit sagen möchte. Wie kann das mit New York City etwas zu tun haben? Okay? Die Idee ist zu sagen, New York City ist eine große Stadt, sehr linear, das heißt, alles sind quadratische Häuser und in den Straßen fährt hauptsächlich eine Art von Autos und das sind die berühmten New Yorker Taxis. Okay? Und die sind gelb. Okay. Und es gibt natürlich auch viele Straßenlichter, besonders die Ampeln, und die sind rot. Nicht? Das heißt, man kann sagen, er hat New York City von oben angeschaut und hat viele Elemente weggelassen, um Elemente darzustellen, die für ihn anscheinend wesentlich waren. Okay? Ob das jetzt so ist oder nicht, das möge dahingestellt sein. Aber es ist eben eine Art, auf eine sehr direkte Weise eben mit der Wirklichkeit in Verbindung zu treten. Es ist, auch wenn wir sagen, es ist eigentlich irgendwie überhaupt nicht dementsprechend, was New York City ist, gleichzeitig doch auch eine gewisse Sachlichkeit. Er hat gesagt, ich nehme die Taxis, ich nehme die Ampeln, ich nehme das Quadratische und das ist für mich New York City und daraus wird dann eben meine sachliche Vorstellungsweise von dem. Und das ist das Bild, das daraus entstanden ist. Und es gibt am Ende eben die Sachlichkeit der Heiligen. Und hier wird es interessant. Da habe ich, gleich mal einen fetten Text, den wir durcharbeiten können. Aber vielleicht davor noch, einfach damit Sie das nicht abgelenkt sind vom Text. Was ist die Idee von der guten Edith Stein? Die Edith Stein sagt eben, dass wir Menschen unter etwas leiden. Und da würde ich Sie einladen, das nachzuempfinden, weil ich denke, wir alle wissen das. Und zwar unter Folgendem, dass wir oft merken, diese Glaubensinhalte, die ich im Katechismusunterricht gelernt habe, nicht? Auch die schönsten von ihnen, zum Beispiel die Tatsache, dass Gott in der Eucharistie unter uns anwesend ist oder dass Gott mir verzeiht durch die Beichte. Diese Glaubensinhalte, zu denen habe ich Ja gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich glaube das. Aber ich merke, wie schwer es ist, dass diese Glaubensinhalte wirklich mein Leben durchdringen und meinem Leben eine ganz neue Ausrichtung geben. Weil dann gehe ich halt wieder in den Alltag zurück und dann sind sie oft wieder verschwunden. Nicht? Und dann bin ich oft wieder, ich weiß nicht, deprimiert oder frustriert oder ich krieg's irgendwie nicht hin mit meinem Leben oder das mit dem Gebet ist doch so schwierig etc. Und dann sage ich, aber das kann doch wohl nicht wahr sein, wenn Gott wirklich anwesend ist in der Eucharistie und ich ihn heute empfangen habe, Gott empfangen habe, dann müsste doch mein ganzes Leben umgekrempelt sein. Es müsste doch wunderbar funktionieren. Nicht? Und das ist so ein gewisser seelischer Schmerz, den wir haben. Nicht? Und das ist eben dieses Problem, dass oft diese Glaubenswahrheiten eben schwierig zugänglich sind und irgendwie nicht wirklich diese Auswirkungen haben in unserem Leben, die wir gern hätten. Und das ist ein bisschen, was die heilige Edith Stein eben hier sagt in diesem Buch Kreuzeswissenschaft. Sie sagt, die Abgestumpftheit, nicht wie ein Messer, das abgestumpft ist, ist uns besonders schmerzlich auf dem religiösen Gebiet. Dass wir eben nicht mehr diese Sensibilität, diese Feinfühligkeit haben. Viele Gläubige fühlen sich bedrückt dadurch, dass die Tatsachen der Heilsgeschichte, dass Gott für mich gestorben ist, dass er Mensch geworden ist, dass ich schon Bewohner des Himmels bin, dass die Tatsachen der Heilsgeschichte durchaus nicht oder nicht mehr den Eindruck auf sie machen, die ihnen gebührt, und sich in ihrem Leben nicht, wie sie sollten, als formende Kraft auswirken. Nicht? Und ich denke, das können wir alle unterschreiben. Nicht? Wir können das alle unterschreiben, dass wir sagen, viele von den Glaubenswahrheiten, die ich doch glaube und die ich auch immer wieder versuche zu vertiefen, es schmerzt mich, dass die noch nicht diese formende Kraft haben, dass ich doch noch immer wieder zur Beichte gehen muss mit den gleichen Sünden. Und da kommt eben das Beispiel der Heiligen hinein. Das Beispiel der Heiligen zeigt ihnen, zeigt uns, wie es eigentlich sein müsste. Wo wahrhaft lebendiger Glaube ist, da sind die Glaubenslehren und die Großtaten Gottes der Inhalt des Lebens. Alles andere tritt dagegen zurück und wird von ihnen ausgestaltet. Und da muss man nur an die großen Heiligen denken, wie wir haben es gerade im Noviziat wieder das Buch von Trochu über den heiligen Pfarrer von Ars gelesen. Und das ist genau das. Wir sehen einen Heiligen, der wahrhaft lebendig glaubt und wo eben die Glaubenslehren 100% Inhalt seines Glaubens sind. Alles andere tritt zurück. Er hat nichts mehr gegessen. Und alles wird von ihm ausgestaltet, nicht? Klar, er hat natürlich auch eine besondere Berufung gehabt. Aber wir sehen alle und wir haben das alle empfunden, der Heilige hat irgendwie eine besondere Anziehungskraft. Warum? Genau aus diesem Grund. Weil wir merken, irgendwie ist er die Person, die am kohärentesten lebt, die am meisten dem entspricht, was ich glaube. Und das möchten wir. Das ist ein innerer Wunsch, den wir auch haben. Und dem dürfen wir auch Platz geben. Das ist die heilige Sachlichkeit, die ursprüngliche innere Empfänglichkeit der aus dem Heiligen Geist wiedergeborenen Seele. Da kann man schön sehen eben, deswegen sagt man, die Heiligen sind wie Kinder, nicht? Weil sie eine Seele haben, die sagt, ich nehme 100% das an und so wie es ist, was von Gott kommt. Und das formt mich 100%. Nicht? Wir kennen die auch traurigen Geschichten von kleinen Babys, die vielleicht in den ersten Momenten ihres Lebens keine Liebe empfangen haben und wie sich das auf das ganze Leben auswirkt. Der Heilige ist wie ein kleines Baby, das von Anfang an eben und über das ganze Leben hinweg eben so eine Kindheitsseele hat, dass er immer wieder die Gnade Gottes so aufnimmt und ihm erlaubt, dass die Gnade Gottes wirklich das Leben ganz umformt. Das ist natürlich eine Tatsache, nicht? Es ist eine Tatsache, dass wir merken, es ist irgendwie schwierig, nicht? Die Glaubensinhalte wirklich umzusetzen, ist schwierig, nicht? Aber ich denke, wir müssen Schritte gehen und sagen, ich bleibe da nicht dabei stehen, sondern ich versuche wirklich immer tiefer auch das, was der Glaube ist, zu erlauben, dass diese Inhalte wirklich mein Leben umformen, nicht? Und eben eine Gefahr, die passieren kann, ist die, was man früher genannt hat, oder was eine sogenannte Strömung war, die in sich auch gut ist, aber die eben eine Gefahr bedeutet hat. Und das war die sogenannte Devotio Moderna. Das war eine Reaktion, das war, glaube ich, im 13., 14. Jahrhundert, ist die so ein bisschen aufgekommen. Und die Devotio Moderna hat folgendes, es war so eine Spiritualitätsbewegung, die gesagt hat, wir haben zum einen die Theologie und die Glaubenswahrheiten und das ist schön und gut und die müssen von den Studierenden betrachtet und vertieft werden. Aber für die einfachen Leute, das heißt für uns, nicht, die wir doch einfach mit Gott in Beziehung treten wollen, suchen wir halt viele Frömmigkeiten und viele schöne Texte und viele Gebete, die entwickelt werden und Bücher, die einfach zu lesen sind, die uns eben dann im Alltag und im Gebet helfen, nicht? Das heißt, da ist groß diese Volksfrömmigkeit entstanden, nicht? Auch ein bisschen durch die Devotio Moderna. Die wir alle heutzutage noch kennen, nicht? Zu sagen, ja, es gibt die Theologiefakultät in Eichstätt und in Rom, aber wir hier in Altötting haben halt eine schöne Volksfrömmigkeit und die wird gelebt und in der Anbetung gehe ich halt auf diese Volksfrömmigkeit zurück. Das ist vielleicht im gewissen Sinne eine Gefahr, nicht? Eine Gefahr, dass wir ein bisschen auseinanderleben, nicht? Und dass unser Frömmigkeitsleben sich eigentlich ein bisschen nur ernährt von im gewissen Sinne einfach zugänglichen Texten, nicht? Und dass aber dann das, was für die auch die tiefen Glaubenswahrheiten ist, sind dann eben schwierig, wirklich eine formende Kraft in unserem Leben haben. Und da müssen wir gegen ankämpfen. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt Doktoren in Theologie werden müssen, darum geht's nicht. Und Sie alle kennen diese Leute, und ich erinnere mich jetzt an eine ältere Frau, die ich selber nie kennengelernt habe, aber ich habe eben durch ihre Tochter sie kennengelernt, im Sinne von, dass sie so viel von ihr spricht, bei dem man einfach merkt, es sind Menschen, die vielleicht auch sehr einfach sind und es nicht groß studiert haben, aber die Glaubensinhalte, die sie gelernt haben, nicht die Eucharistie, die Beichte, aber auch die ganzen Inhalte vom Katechismusunterricht, die haben wirklich ihr Leben umgeformt und sie denken anders, in einem gewissen Sinne, nicht? Sie denken anders, sie haben es wirklich geschafft, dass der Glaube und die Wahrheiten des Glaubens wirklich die Tiefe ihres Lebens erfasst hat. Okay? Und das ist ein bisschen das Ziel, das wir erreichen wollen, nicht? Ich erinnere mich an einen Mitbruder in Rom, in dieser ganzen, ich war zu der Zeit, als die Familiensynode auch in Rom war, diese große, die so viel Wellen geschlagen hat und so. Und es war so eine Zeit für mich, wo ich innerlich auch so ein bisschen verwirrt war, nicht? Weil man auf einmal so viele verschiedene Meinungen und Kämpfe und Strömungen innerhalb der Kirche gesehen hat und so. Und es war alles ein bisschen so aufgebauscht, nicht? Und das habe ich ihm mal so ein bisschen mitgeteilt. Und da hat er mich so gestoppt und hat gesagt, er meinte einfach nur ganz, auf eine ganz direkte Art und Weise, sondern er war so, er meinte einfach nur, wissen Sie überhaupt, was die Kirche ist? Sie ist der mystische Leib Christi und sie ist ganz in den Händen Gottes. Und dieser einfache Satz hat mir geholfen, genau das zu machen. Zu sagen, auch in den konkreten Verwirrungen, die wir vielleicht manchmal haben können, müssen wir immer überlegen, um was geht es denn wirklich? Und es geht darum, zum Beispiel in diesem konkreten Fall, dass die Kirche der mystische Leib Christi ist, dass sie ganz in den Händen Gottes ist und dass Gott allmächtig ist. Das heißt, er wird alles zum Guten führen. Und das ist genau, das war für mich genau ein Beispiel von einer Person, die eben genau diese beiden Elemente verbindet, nicht? Die tiefe Glaubenswahrheit von dem, was die Kirche ist, aber die konkret werden lässt in meiner konkreten Situation und auch in der konkreten Situation der Kirche in diesem Moment. Es gibt die schöne Geschichte vom heiligen Philipp Neri, zu dem ein junger Mann gekommen ist und ihm erzählt hat, mit was für einer Illusion und mit was für einer Freude er daran ist, das Jura zu studieren. Und dann fragt ihn Philipp Neri, und dann? Und er sagt, ja, dann werde ich wahrscheinlich ein Doktorat machen. Und Philipp Neri fragt ihn, und dann? Und dann meinte er, gut, dann werde ich wahrscheinlich in Rom eine gute Arbeit finden und auch wahrscheinlich berühmt werden, weil ich sicherlich ein guter Jurist werden werde. Und dann fragt er, und dann? Und dann werde ich viel Geld verdienen. Und dann werde ich eine Familie gründen und ein gutes Familienleben leben. Und dann fing er an zu stocken. Und hat gemerkt, ja, und was ist dann? Nicht? Vielleicht muss ich mich dann auf den Tod vorbereiten. Und dann fragt Philipp Neri. Und dann hat er gemerkt, ja, dann stehe ich vor dem Richterstuhl Gottes. Das sind die Beispiele eben von Heiligen, die gelernt haben, in jedem Moment immer verbunden zu leben mit den tiefsten und wichtigsten Wahrheiten unseres Lebens. Und das sind eben die ewigen Wahrheiten. Und darum geht es. Das ist eben die sogenannte heilige Sachlichkeit, von der die heilige Edith Stein spricht. Und diese heilige Sachlichkeit ist eben das, was wir in unserem Leben versuchen müssen, immer mehr zu erlernen. Zu erlauben, dass wirklich die ewigen Wahrheiten, die wichtigsten Wahrheiten sind, wirklich mein Leben formen.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb heute mit Pater Nikolaus Kleemeyer. Dann im ersten Teil ging es um das geistliche Wachstum. Heute lag der Schwerpunkt beim Thema Glaubenswahrheiten und meine Beziehung zu Gott. Da gibt es noch einiges zu sagen. Wir bleiben dran hier in der Katechismusreihe. Für heute soll es das gewesen sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze gibt's auf einer CD und gibt's natürlich auch im Podcast auf horeb.org, beziehungsweise ganz einfach in der Radio Horeb App ist das auch in Kürze abrufbar. Wer die Radio Horeb App noch nicht auf seinem Smartphone hat, dann Download-Befehl Radio Horeb Leben mit Gott immer und überall mobil auf dem Smartphone. Das ist Pflicht. Und wenn Sie jetzt vielleicht neugierig geworden sind auf das Noviziat der Legionäre Christi, wenn Sie sich denken, das wäre vielleicht auch einmal etwas für mich, solche Fortbildungstage, das sind natürlich auch, muss man immer dazu sagen, selbstverständlich geistliche Tage. Also wir schneiden dort die Vorträge mit, die Impulse, aber natürlich ist das Ganze getragen von heiliger Messe, von gemeinsamem Gebet, Anbetung, Austausch. Sind geistliche Tage in Neuötting-Alzgern im Noviziat der Legionäre Christi und am kommenden Samstag, dem 16. März, lädt Pater Nikolaus Kleemeyer wieder alle Interessierten ins Noviziat der Legionäre Christi, Thema 7 Geheimnisse über die Beichte. Pünktlich zur Fastenzeit sind Sie eingeladen, tiefer in die Geheimnisse des heiligen Sakraments der Beichte einzutauchen. Pater Nikolaus Kleemeyer sagt, es ist das Sakrament, durch das Gott selbst uns seine Barmherzigkeit und Vergebung schenkt, uns im wahrsten Sinne des Wortes neu aufrichtet, das Sakrament zu unserem Heil durch die persönliche Begegnung mit Jesus Christus. Es gibt viel zu entdecken. Pater Nikolaus Kleemeyer führt Sie durch diesen Tag in Neuötting-Alzgern. Ab 9.45 Uhr steht Tee und Kaffee zu einer ersten Stärkung bereit. Beginn ist um 10 Uhr im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern. Gemeinsames Mittagessen gibt es dann um 12.30 Uhr und den Abschluss bildet die Heilige Messe gegen 17 Uhr. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm, beziehungsweise, da sind wir wieder beim Thema, in der Radio Horeb App. Im Tagesprogramm kann man sich ja Details anzeigen lassen. Klicken Sie das an und dann erfahren Sie alle Einzelheiten zu diesem Tag am kommenden Samstag. 7 Geheimnisse über die Beichte. Glaubenswissen mit Pater Nikolaus Kleemeyer bei den Legionären Christi in Neuötting-Alzgern. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, für Ihr dauerndes und treues Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.